Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Wenn ich an Naturschutz denke, dann kommen mir der Schweizerische Nationalpark in Graubünden in den Sinn oder eine Auenlandschaft wie die Greina. Für ein Land wie die Schweiz sind diese Gebiete unsere Kronjuwelen. Trotzdem wird viel darüber gestritten, was wo geschützt werden müsste. Eine Frage ist auch, wie man Naturschutz betreiben sollte. Geht zum Beispiel Naturschutz und Energieproduktion zusammen? Muss der Naturschutz umso wogen auf einer Hochebene stattfinden oder eben erst recht dort? Kann man in einer Stadt oder in der Agglomeration Natur schützen? Wenn ja, eignen sich bestimmte Städte mehr als andere? Und ist es überhaupt möglich, in einem Stadtkanton wie Basel, wo schlicht kein Hinterland hat wie viele andere Städte? So, jetzt habe ich langsam mein Thema umzingelt. In dieser Episode geht es um Naturschutz in Basel, was sich im Moment noch mal ein bisschen anders aufstellt. Erstaunlicherweise gibt es den Naturschutz hier schon lange, aber er ist wegen einem fehlenden Platz ein bisschen anders. Es ist einer, der nicht sogenannt segregativ ist, abgrenzt hinter einem Hägli, sondern integrativ. Einer, bei dem man damit rechnet, dass viele kleine Massnahmen am Schluss etwas Grösseres bewirken. Ich möchte aber hier ganz klar sein. Es gibt kein Entweder-Oder. Es braucht grüne, vernetzte Infrastruktur überall auf dem Land und es braucht auch neue Ansätze für den Naturschutz in der Stadt. Das ist das Gespräch mit Yvonne Reisner, der Leiterin Fachbereich Natur, Landschaft und Bäume von der Stadtgärtnerei Basel dazu.
Ich leite die kantonale Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz.
Okay, und das machen Sie, glaube ich, schon ziemlich lang, oder?
Ja, jetzt sind es 18 Jahre und es ist eine super spannende Stelle.
Ja. Heisst das auch, dass Sie eigentlich jedes Pflänzchen und jeden Baum in der Stadt Basel kennen?
Ja, das war jetzt doch ein bisschen sehr verwegen. Aber ich habe im Laufe meiner Arbeit natürlich sehr viele Ecken kennengelernt, wo man sonst nicht so einfach ane würde kommen. Ich habe so eine Vorliebe, irgendjemand quer auch durchzulaufen und einfach so ein bisschen zu entdecken. Ja, ich habe schon vieles kennengelernt, ja.
Und also so geht es mir auf jeden Fall. Bei den Spaziergängen lerne ich die Stadt kennen und die Stadt Natur kennen. Da habe ich mit der Zeit so meine Lieblingsorte. Ich nehme mal an, das haben Sie auch schon gefunden, Ihre Lieblingsorte. Wenn Sie aber jetzt so ganz fachlich schauen, wo denken Sie, hat Basel jetzt in Bezug auf den Naturschutz Herausforderungen?
Also ein riesen Potenzial und wirklich hohe Naturwerte haben wir entlang vom Rhein. An der Rheinufer, klein Basler Rheinufer, ist ein super Hotspot für viele Pflanzen und Tierarten. Ist aber natürlich gerade von den Erholungssuchenden natürlich sehr, sehr, sehr hoch frequentiert. Ist sehr beliebt, auch zum Baden im Sommer oder jetzt, sobald es ein bisschen wärmer wird, wie jetzt heute, dass die Leute da hingehen, weil es ist schön warm. Finden halt eben auch viele Pflanzen und Tiere toll. Das sind sicher Herausforderungen, dass beides nebeneinander weiterhin möglich ist.
Ist es jetzt so, so habe ich es in Erinnerung, ab und zu so ein bisschen Stufen und dann wieder mal so ein bisschen Backstein. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau. Also ganz oberhalb vom Kraftwerk ist es wirklich Wald. Es hat ein paar einzelne Wege, es hat kaum Leute dort und unterhalb vom Kraftwerk fährt es eigentlich an. Beim Tengeli-Museum kann man die, die es kennen, vom Rheinschwimmen in den Rhein, ins Wasser rein. Und nachher hat man auch mit dem Gewässerbau, Tiefbauamt dort so grosse Steine geschüttet, dass nicht alle Leute die ganze Länge auch runterlaufen. Da kommt nämlich noch ein Naturschutzgebiet, Naturschutzzone unterhalb von der Roche. Das kann man so Nagelfluhwand führen, ist alles sehr klein, flächig, klein strukturiert. Und noch ein bisschen weiter runter kommen dann so verschiedene Bebauungs- oder Verbauungsarten. Und das macht es eigentlich auch ganz spannend, dass eben nicht alles homogen ist. Auf der anderen Seite, auf der Grossbasler Seite, ist es homogener verbaut, dreiböschig, hat aber natürlich auch seinen Reiz. Sind alles grosse
Fischerhäuschen.
Ja, genau. Hat es auf der Kleinbasler Seite auch, die Fischerhäuschen. Ja, die tun zum Teil ein bisschen viel reinbauen, führen aber schlussendlich gleich zu einer Strukturvielfalt, müsste ich eigentlich sagen. Also so, jeder baut noch so ein bisschen etwas und dort so eine Trockenmühle und dort hat jemand noch einen Asthaufen und dort hat jemand noch irgendetwas angestellt, wo auch viele Tiere gerne drunter gehen oder Versteckmöglichkeiten bieten. Also eigentlich bereichert es im Grundsatz.
Ich habe letztes Jahr mit einer Freundin probiert, einen Rheinspaziergang zu machen und habe oben angefangen, an der Mündung, bei Kaiseraugst. Und dann sind wir dort noch das am Wehr vorbeigekommen. Und dann hat es so eine Schautafel, dort steht, wir probieren, den Lachs wieder anzusiedeln. Ja. Wie weit ist das?
das ist nicht in unserer Macht. Also, Gewässerökologie ist im Amt für Umwelt und Energie. Ist nicht bei uns. Ich kann jetzt nur eine persönliche Einschätzung abgeben. Es hat natürlich unterhalb von Basel noch diverse Kraftwerke, wo man vielleicht auch zuerst noch die Fischdurchgängigkeit müsste verbessern. Und das ist natürlich nicht alles dann in unserer Hand.
Und das müssen wir zuerst einmal haben, damit der Lachs sich wohlfühlt.
Ja, oder überhaupt der Ufer kommt. Okay. Oder genug Einzeltiere überhaupt der Ufer kommen. Ja. Weil die müssen ja, also die schwimmen dann gegen die Strömung, da braucht es Fischtrappen, da braucht es, ja, die müssen Hindernisse können überwinden. Wir sind da dran, nach wie vor so Hindernisse zu beseitigen, aber es muss eben weiter unten auch stattfinden. Deutschland, Frankreich, ja.
Also das ist vielleicht wenigstens einmal, ich sage mal nur in Klammern, ein frommer Wunsch, aber vielleicht wird er tatsächlich auch umgesetzt. Man weiß ja, dass es da viele Hindernisse gibt. Genau, ja. Das ist das Thema.
Ja, ja.
Also, und, dass sowohl behördliche wie bauliche Hindernisse müssen überwinden.
Ja, genau. Und also, es hat mal Zeiten gegeben, wo der Lachs sehr, sehr, sehr häufig war in Basel. Es gibt noch irgendein altes Gesetz. Ich weiß nicht genau, wie es lautet, aber so, dass man seinen Bediensteten höchstens dreimal am Tag Lachs zu essen geben. Dass sie noch ab und zu etwas anderes dürfen essen.
Verrückt. Sie haben jetzt, wie gesagt, Sie sind seit 18 Jahren dran im Thema Naturschutz in einem Stadtkanton. Oder? Es ist nicht so, dass es da jetzt im Hintergrund dann gerade der Berg darauf geht und dann kommt irgendwie ein grosser Wald oder so irgendetwas, sondern man hat ein eingegrenztes Gebiet. Jetzt weiss ich auch rein geschichtlich, dass Basel eins der ältesten Naturschutzgebiete hat, obwohl es eigentlich ein Stadtkanton ist. Haben Sie eine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Park an der Rheinhalde?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es ist schon mehr oder weniger zeitgleich mit der Gründung des Schweizerischen Nationalparks. Da ist auch 1917, 18, 1916, ich habe das nicht im Kopf, ist da gegründet worden. Und ich weiss, dass ein Teil von der Umweltbewegung wirklich zu dieser Zeit angefangen hat. Sind damals einige Wasserkraftwerke, glaube ich, in Planung gewesen. Man hat damals so vor dem Ersten Weltkrieg und so angefangen, die Wasserkraft zu entdecken und hat, glaube ich, ein paar Riesenprojekte sich vorgestellt, riesige Staudämme, ganze Täler unter Wasser setzen. Und aus dem aus ist, glaube ich, schon nochmal so auch so eine Naturschutz- oder Umweltschutzbewegung entstanden. Und man muss sehen, auch was es vielleicht noch zu sagen gibt, das Forstgesetz ist auch recht alt. Also das ist 1870, 1880 oder irgendwie so ist das erste Waldgesetz in der Schweiz erlassen worden. Und die Rheinhalde ist interessanterweise, wenn man den Beschluss vom Regierungsrat von damals liest, ist es auch um den Schutz der Bäume gegangen. Also irgendwo hat es, glaube ich, Bezug auch zum Bewusstsein vom Wald und zu dem Sorge zu geben.
Es ist interessant, die Städte, es ist schon der Anfang, oder besser gesagt schon langsam, ja, richtig, wirklich Hochindustrialisierung von der Stadt gegangen. Man hat dann langsam vermerkt, dass das ja nicht nur toll ist, oder? Weil das hat auch Verstädterung bedeutet und Dreck und Kohle aus der Tramli und, weiß ich was alles. Also es ist eigentlich mit dieser Industrialisierung auch eine Verschlechterung von der Lebensqualität in der Stadt passiert. Und vielleicht hat man ja auch einfach das Gefühl gehabt, man muss ein bisschen dagegen haben.
Ja. Ich denke es. Also auch der Ort ist ja eigentlich unterhalb von einem Bereich, wo die Industrie sich angesiedelt hat. Also die heutige Rostturm. Eigentlich unterhalb vom Rostturm. Und das Gebiet zieht sich nachher auf bis zur Landesgrenze.
Es ist erstaunlich, dass das Basel gemacht hat. Vielleicht ist man dazu mal vielleicht auch inspiriert gesehen durch das, was passiert ist im Graubünden oder im Wallis. Und vielleicht durch das Forstgesetz, wie Sie ja vorher gesagt haben. Auf der anderen Seite ist Basel, hat immer mit einem Gefühl vermutlich müssen leben von Knappheit, von Raum. Oder?
Ja.
Prägt das, kann man sagen, die naturschützerischen Bestrebungen von Basel?
Ich denke, ja. Ich glaube, das ist ein Grundgefühl von der Stadt. Von allen, die hier arbeiten und leben. Dass man mit sehr begrenzten Raumreserven umgehen muss. Ja. Das ist auch heute eine Herausforderung für uns, dass man nicht einfach alles und beliebig auslagern kann. Man hat fast kein Umland. Wir sehen zwar über die Grenzen, dass es dort noch Flächen hätte, oder jetzt auch Naturflächen, aber es ist Ausland. Also es ist so, ja. Oder auch Wohnen, ist gerade, bedeutet für Menschen gerade etwas anderes, ob sie in Lörrach wohnen oder ob sie in Basel oder in Zürich wohnen.
Es klingt mich interessant, oder was macht denn ein Stadtkanton, der eben wenig Möglichkeiten und Optionen hat? Etwas, was Frau Basel gemacht hat, ist, sie sind einmal auf Dächer raufgegangen. Sie haben einfach Dachbegrünungen fördern.
Ja, genau, das war pionierhaft gewesen. In der Zwischenzeit sind natürlich viele Städte nachgekommen, also nicht nur in der Schweiz, sondern europäisch, mit dieser Forderung, Dächer zu begrünen. Aber ich denke, Basel hat da sicher eine Pionierrolle eingenommen. Ist jetzt aber natürlich die letzten Jahre arg unter Druck gekommen mit der Solarenergie. Also so ein gewisses Selbstverständnis von Dachbegrünung ist schon wieder am verloren gehen.
Also es ist, ich denke, wenn man es richtig machen würde, wäre es durchaus Synergie. Oder man kann einfach nur bestimmte Pflanzen unter den Panels antun, wenn sie geständert sind, auf jeden Fall. Also man hat eine gewisse Einschränkung, man hat nicht ein Spielwesen. Mhm. Aber haben Sie das Gefühl, die Flächen sind je wirklich für den Naturschutz genutzt worden? Wie aktiv, dass man versucht hat, aktiv Artenförderung zu machen?
Ja, das machen wir. Also es gibt wirklich Projekte für Artenförderung auf gewissen Flachdächern. Es hat grosse zusammenhängende Dachflächen, also beim Bahnhof Süd, das ist eine grosse zusammenhängende Dachfläche, hat noch so Dachöffnungen, aber insgesamt ist es eine sehr grosse Fläche, jetzt Orchideen oben drauf, hat einen Haufen Käfer, Tagfalter, Heuschrecken, ganz artenreich, Stücke Dach auch, dort hat man jetzt aber einen Teil Solarpanels oben drauf gemacht. Und dort ist aber sehr eine grosse Fläche. Und die grossen Dachflächen haben ein riesen Potenzial, dann wirklich einen eigenen Lebensraum auszubilden. Ja. Und wenn die Dächer nicht zu hoch sind, dann gibt es mehr, wo auch auf Dächer rauffliegt oder vielleicht auch mal raufläuft.
Also es gibt mehr Arten, die ein bisschen tiefer im Dächer gern haben als die ganz hohen.
Ja, weil die Erreichbarkeit ist schon anders. Und die oberen Dächer, die sind nachher auch viel stärker Wind ausgesetzt. Und ein Eidechsel klettert auch nicht beliebig weit rauf. Ich kann jetzt nicht sagen, wie weit, aber es hängt dann auch mal rauf. Heuschrecken können ja auch fliegen und dann ist das auch bis auf eine gewisse Höhe, also auf Stücke Dach längt. Und bei ganz hohen Dächern haben wir zum Teil dann sehr magere Dachbegrünungen, ja.
Wenn ich noch mal ganz kurz
Mass, es hat ein sehr tolles Dach.
Ja. Also das ist eigentlich interessant, weil wenn wir an die Mass gehen, dann denken wir natürlich nicht an das Dach und was da oben drauf ist. Schön, wenn man sich das wieder mal so ins Bewusstsein ruft, dass es dort oben eigentlich etwas Tolles könnte haben und nicht nur unten in den Hallen, wenn die Menschen rumwirbeln und rumzuwirbeln, sondern oben drauf ist auch genauso viel so Aktivität sozusagen.
Ja, genau.
Schönes Bild. Ganz kurz zur Geschichte zurückkehren. Ich habe gesehen, dass so ein erstes Naturschutzkonzept oder eins von den ersten 1996 geschrieben wurde. Und dort ist mir schon aufgefallen, dass man eigentlich von Lebensräumen geredet hat. Mhm. Und die Lebensräume sind nicht einfach in dem Sinn siedlungslos gewesen, sondern auch zumindest im Siedlungsraum. Mhm. Ist das ein bisschen ein Boden, wo man gelegt hat, hier in Basel, um das Thema Naturschutz am Leben zu behalten? Eben, wie gesagt, ist eigentlich ein Widerspruch in der Stadt.
Ja, nein. Also es ist sicher eine Grundsteinlegung. Das Naturschutzkonzept von damals werden wir jetzt eigentlich überarbeiten. Jetzt haben wir zuerst mal noch die Biodiversitätsstrategie überarbeitet. Das Naturschutzkonzept folgt jetzt. In der Grundzüge ist das bisherige Naturschutzkonzept noch gültig. Das hat wirklich so Grundsätze drin, die immer noch gelten. Und es ist, ja, einen habe ich gesagt, wegen dem, inwiefern sich Bebauung, menschliche Nutzung und Natur sich ausschliessen. Also, die Steigerung von der Artenvielfalt, die höchste Artenvielfalt ist irgendwie entstanden auch mit dieser bäuerlichen Nutzung, mit diesen strukturreichen Gärten, mit einer Dreifelderwirtschaft und so. Weil bevor die Menschen das irgendwie überhaupt gerodet haben und bewirtschaftet haben, sind eigentlich Wälder da gewesen. Die sind toll, super, alles naturnah, aber nicht die gleiche Artenanzahl, einfach vom Lebensraumtyp her. Das heisst, viele Arten sind entstanden, durch das der Mensch eigentlich angefangen hat, Sachen zu kultivieren, zu pflegen, immer wieder zu schneiden. Also wenn eine Wiese immer wieder oder eine Fläche immer wieder geschnitten wird, dann tut man quasi die natürliche Entwicklung von dieser Fläche wie unterbinden, weil eigentlich wird Wald wachsen. Wenn man einfach gar nichts machen würde, wäre am Schluss Wald. Dumm. Und auch da, wo wir jetzt sitzen, auch draussen Wald. Das heisst, das entsteht alles durch die menschliche Aktivität. Und in der Stadt, so wie jetzt hier gebaut wird oder schon gebaut worden ist, ist natürlich eine Herausforderung, dass es überhaupt noch ein bisschen unversiegelten Bereich gibt. Es ist alles viel, viel praktischer, wenn es asphaltiert ist, wenn es versiegelt ist. Man kann besser putzen, man hat nicht dreckige Schuhe, die Autos können problemlos fahren und irgendwie Behinderte und Velo und Kinder und alles. Und ja, ist so der Standard. Müsste vielleicht nicht so sein, aber es ist so. Das heisst, wir suchen vom Naturschutz wirklich eigentlich jede kleine Fläche zum Entsiegeln, zum Aufwerten, um etwas Grünes zu machen. So. Und das ist schon in dem damaligen Naturschutzkonzept eigentlich, und das raus, in dem wirklich so das Grün in der Siedlung innen und die Siedlungstypen irgendwie auch drinnen sind. Was sind das für Strukturen und was könnte man dort machen?
Das ist doch spannend, weil wenn ich so ein bisschen international schaue, gibt es ganz, ganz viel. In vielen Städten, also in, wir sagen mal, einem gewissen grünen Bewusstsein, gibt es Aktionen von «Risset den Asphalt auf», «Die Pave» gibt es zum Beispiel, so eine, also machen den Asphalt weg. Es ist eigentlich wie, das ist verstanden worden, dass das eigentlich eine Voraussetzung ist dafür, dass wir überhaupt mehr Natur in die Städte hineinbekommen. Und auf der anderen Seite aber auch eine gute Form von Wassermanagement machen.
Ja, ja.
Ja, es weiss ich, Sie haben gesagt, Sie schreiben jetzt, glaube ich, an einem neuen Naturschutzgesetz oder an einem Papier. Was sind denn jetzt im Moment die Themen, die Sie würden wollen, heutzutage angehen in einer Stadt?
Also das, was wir jetzt noch mehr müssen zu Papier bringen, ist wirklich die Kombination zwischen Naturschutz oder Artenvielfaltförderung, Biodiversität und Klima unter einen Hut zu bringen. Es wird sehr viel über Klima diskutiert, über Klimaanpassung, über weniger Wasser im Sommer, lange Trockenperioden. Wie ist es eigentlich bei uns mit dem Wassermanagement, Schwammstadt und so. Und dass wir das auch versuchen auszuformulieren, was wir eigentlich hier in der Verwaltung schon länger versuchen zu machen, also dass das zusammenpasst, sagen wir mal. Dass es keine Gegenspieler sind. Dass man sich überlegt, wo will man Beschattung, wo hat es Platz für trockenwarme Lebensräume, zum Beispiel für spezifische Tierarten, die das wirklich auch so brauchen. Es müssen nicht überall grosse Bäume sein, aber im Stadtklimakonzept sieht man dann, es gibt wirklich Hotspot, heisse Bereiche, wo auch sich viele Menschen aufhalten und aufhalten wollen und mühen und so, dass man dort Bäume pflanzt und in anderen Bereichen kann man kleinflächig auch Bäume weglassen oder so, und dass man auch das nicht gegeneinander ausspielt. Schwammstadt eben, wie ist es mit Wassermanagement und Artenvielfalt, dass man das auch versucht, gut zu kombinieren. Und was natürlich extrem zugenommen hat, ist schon der Erholungsdruck. Die Menschen, die rausgehen, ich glaube, das ist auch im Gegensatz zur damaligen Zeit Naturschutzkonzept, ist das noch ein bisschen weniger gewesen. Also wenn man heute am Rhein schaut, im Sommer, ist einfach wirklich, man hat das Gefühl, die halbe Stadt sitzt am Rhein. Es wird gegessen, es wird getrunken, man sitzt dort, es wird grilliert, es ist wirklich so ein Leben draussen.
Ich mag mich erinnern, oder? Es ist immer noch in Anführungszeichen eine Spätfolge vielleicht von Corona, weil dort mal hat man gar nicht anders können. Man hat einfach, wenn man hat wollen, ein bisschen Lebensqualität haben, müssen rausgehen. Mhm. Und ich habe mal einen Beitrag gemacht über den Rollschwiler Wald, und der ist natürlich von den Basler, nicht von den Baselländern, geflutet worden, ja, mehr oder weniger. Ist ja auch richtig so. In dem Moment muss man wirklich nicht über Kantonsgrenzen nachdenken. Aber dann kommen diese Wälder tatsächlich auch unter einen gewissen Druck, unter einen Nutzungsdruck. Und dort mal ist das Stichwort gesehen, wie kann man die Besucher so führen, dass sie nicht überall hingehen, wo sie nicht hingehen sollten, und nicht überall Feuerstellen machen, was sie nicht machen sollten. Also, das ist wie mehr um eine Art Lenkung gegangen. Aber es ist eine Realität. In der Stadt ist die Nutzung und die Nutzungsformen sind wahnsinnig gross und zum Teil diametral verschieden. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, eigentlich geht es darum, jetzt das wirklich alles zusammenzudenken. Barriere ist natürlich, wenn die Städte darüber nachdenken und Strategiepapier machen, ist das schön. Und wenn sie es voraus machen oder zeigen, dass sie das machen, indem sie zum Beispiel ihre eigenen Dächer begrünen, also Gebäude von der Stadt begrünen, dann ist das toll. Aber es gibt natürlich ein riesiges Potenzial von Privatgärten, wo sie nicht so direkt in der Kontrolle darüber haben. Haben Sie Ideen entwickelt, wie Sie vielleicht auch mit den Privaten, mit den Bürgern und Bürgerinnen könnten zusammenarbeiten?
Ja, es gibt diverse Ideen. Also es gibt jetzt, startet so ein Förderprogramm, wo man wirklich aktiv auf Leute zugeht, quasi anfragt. So, da hat es Interesse, Fassaden begrünen. Dann geht man jetzt auf private Eigentümer zu im Rahmen von, wenn Strassen saniert werden oder Trottoir, dass man aktiv fragt, ob man vorne dran etwas oder ob sie etwas pflanzen, bevor man alles wieder zumacht, solche Sachen. Und dann hat natürlich der Kanton mit der Öffnung vom Mehrwertabgabefonds auch für Stadtklima und Biodiversität natürlich einen riesigen Topf geöffnet. Ja, das muss sich noch ein bisschen einspielen, denke ich. Das braucht noch ein bisschen Zeit, bis das Geld draussen noch sichtbarer ist. Dass die Meinung eigentlich vom Grossen Rat oder von der Bevölkerung war, das Geld wirklich auch in die Fläche hineinzugeben. Also Massnahmen, wo eine ganze einzelne Fassadenbegrünung verändert das Stadtklima nicht. Aber wenn an jedem zweiten Haus eine ist, dann verändert das Stadtklima. Also das sind so Kleinmassnahmen, die in der Summe dann doch sehr viel bewirken können.
Also was jetzt im Grunde noch braucht, ist, dass mehr Leute sich abgeholt fühlen und auf die Idee kommen, den Topf irgendwie auch anzugehen.
Ja, oder, ja, also bei uns werden, ja, sind Leute jetzt dran, sich so aufzustellen, dass sie auch, also, dass die Verwaltung auf die Leute kann zugehen kann. Wir sind einfach noch in einer Vorbereitungsphase. Wir können ja das erst machen, wenn wir wirklich wissen, wie wir das noch im Detail vom Prozess, wir können es nicht erfinden, wenn schon 1000 gesucht da sind, sondern wir müssen es vorher klären, das sind jetzt ein paar Leute dran, das zu machen. Das ist, und nachher gibt es natürlich noch Beratung, einfach so bei dem, was so uns begegnet. Es gibt immer wieder Leute, die melden sich, weil sie, also jetzt habe ich gerade eine Anfrage von jemandem, der sagt, Hilfe, jetzt kommen dann wieder all die Mücken im Garten. Und wenn man dann nachfragt, merkt man, ja, das sind keine Mücken, die stören. Das sind Wildbienen, die dort im Rasen brüten. Das ist hoch, das ist super, das ist genial. Und die haben das Gefühl, Hilfe, wir haben da irgendetwas, das nicht angehört und gefährlich ist und so. Also die Leute kann man dann, oder ist unser Ziel, die abzuholen, ihnen zu sagen, sie haben etwas ganz toll, sie haben etwas, und das ist auch nicht gefährlich und das ist auch nicht giftig für Kinder und das ist eine kurze Zeit im Jahr und lernen sie die, das ist super, so irgendwie. Und dann, wenn man neu ist, auch vielleicht noch die Frage, und kommt man nicht da und das war doch noch schön und so. Im Rahmen von Baugesuch wird viel Beratung gemacht in den Privatgärten. Dass man zum Teil auch gerade noch fragt, ob es nicht etwas wäre, noch Nistkästen aufzuhängen. Dort haben wir zum Teil auch noch so Zusatzfinanzierungen, wenn das jemand machen will, an den Freizeitgärten Nistkästen aufhängen. Das sind so niederschwellige Massnahmen, die aber in der Summe natürlich dann schon etwas bewirken.
Bei Naturschutz denkt man eigentlich immer so zuerst eben an eingehakte Gänge, dort wo man nicht rein darf oder rein kann, und dann muss aufpassen, dass auch Katzen nicht reingehen und dann irgendwie noch alle Salamandergocken fressen im Teich und so weiter. Also man denkt halt wirklich in Anführungszeichen an Schutz und an Segregation, also an Abgrenzung, und in einer Stadt ist das schwer zu machen. Eigentlich muss es hier in Anführungszeichen eine Art von inklusivem Naturschutz geben oder ein Naturschutz für alle oder vielleicht müsste man sagen, jeder müsste sich dafür verantwortlich fühlen, auf seine Art Naturschutz zu betreiben.
Ja, wir können natürlich nicht das Denken von allen Menschen umorganisieren. Also wir geben uns Mühe, das Denken reinzubringen. Wir versuchen, den Naturschutz sehr integrativ zu denken. Also wir versuchen eigentlich auf jeder Fläche, wo wir irgendetwas können, mitbestimmen können, von Seiten Stadtgärtnerei, auch an Naturschutz zu denken. Naturschutz nicht im Sinn von die seltensten Pflanzen oder Tierarten dort anzusiedeln, sondern einfach Förderung von Artenvielfalt. Floristisch, faunistisch, also Pflanzen, Tier. Wir reden auch über genetische Vielfalt, wir reden über Vernetzungen, dass wir sagen, ja, es wäre so ein Trittstein eben schon gut, auch wenn all die einzelnen Baumrabatten, zum Beispiel, wenn das eine zusammenhängende Rabatte wäre. Auch dort denke ich, die Summe von vielen kleinen Massnahmen würde dort schon etwas ausmachen, und dort ist man sehr dran. Jetzt auch mit Schwammstadt und so, wirklich um Bäume herum zu entsiegeln. Und dann gibt es ein paar Beispiele, wo man Naturschutz in den Parkanlagen hat, wo die Leute sich vielleicht nicht einmal so bewusst sind, dass es Naturschutzflächen sind, Naturschutzzonen. Also der dramatische Beispiel, wo man so Naturschutzflächen auf so Küsse oben hat, das ist einfach nicht so attraktiv, also da kann man nicht gut Ball spielen, weil es ist sehr steinig, es ist im Sommer wirklich extrem heiß. Aber wenn jemand dort oben ist oder rumläuft, spielt es eigentlich auch keine Rolle, ist gut. Aber es sind nicht die Massen von den Leuten. So versuchen wir auch die Leute ein bisschen zu steuern, ein bisschen zu lenken. Nebenan hat es einen Spielplatz, das ist ein beschatteter Bereich, und auf der anderen Seite gibt es einen Bereich, wo man fast raufklettern muss, und dort oben ist es noch einfach sehr heiß, und eben Ballen spielen ist nicht so toll. Und so versucht man das so ein bisschen aufzuteilen. Es gibt noch andere so Bereiche. Jetzt auch bei der neuen Arealentwicklung, wo man das versuchen umzusetzen, also Arealentwicklung Volta Nord, wo Naturschutzzone kommt, auch Walkenweg. Wo wir versuchen, mit einer guten Besucherlenkung das anzubekommen, dass es keinen Zaun braucht. Das ist eine offene Landschaft dort. Aber es gibt einen Weg, wo die Leute ein bisschen nebeneinander durchführt.
Wenn Sie jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, gibt es da Sachen, wo Sie denken, ich bin vielleicht noch mal 18 Jahre da, aber was will ich erreichen in diesen 18 Jahren? Gibt es Sachen, wo Sie denken, das sind jetzt für Sie ganz zentral, dass Sie irgendwie Schritt darauf zu können machen?
Also ich sehe schon, also zentral ist, aus meiner Sicht ist schon noch mehr zu entsiegeln. Man hat viel zu viel das Gefühl, es muss versiegelt sein. Und es gibt ein paar tolle Entwicklungen Richtung Mobilität, finde ich. Jetzt einfach so mit einem ökologischen Hintergrund und so. Veloverkehr fördern und so. Aber der Veloverkehr fordert sehr viel Fläche, muss ich schon sagen. Und fordert eigentlich überall direkt anzukommen und fordert eigentlich auch einfach versiegelte Flächen. Sind immer die Wälder sind immer grösser, sind immer schneller und so. Ja, da passiert eine Entwicklung, wo ich denke, so, ja, der Anspruch da finde ich auch ein bisschen schade. Sag ich. Ich glaube, die Herausforderung für die Förderung Biodiversität ist wirklich die Entsiegelung in noch weiter voranzutreiben.
Das also eigentlich wirklich einfach mehr Fläche zu gewinnen. Ja. Ja. Und damit die Hitze reduzieren letztlich, oder? Und, das heisst aber eigentlich Verkehr reduzieren. Ob jetzt Veloverkehr oder Autoverkehr.
Ja, oder die Ansprüche, wo man eigentlich überall direkt anfahren kann. Weil eine Feuerwehrzufahrt könnte man auch über eine Wiese bauen. Also einfach den Untergrund so bauen, dass ein schweres Feuerwehrauto drauf fahren kann, dass nicht 100 Bäume im Weg sind. Das Feuerwehr kann zum Gebäude fahren, aber das kann ja eigentlich grün sein. Das muss keine Asphaltstrasse sein. Im besten Fall wird die Strasse sowieso nie gebraucht von der Feuerwehr, die Feuerwehrzufahrt. Es hat auch einen architektonischen Blick, der sich müsste weiterentwickeln müsste. Also auch hier, da hat das Gebäude, das sind einfach asphaltierte Flächen bis unmittelbar vor die Fassaden an, wo man das Gefühl hat, alles andere störend. Man sieht relativ hier in der Innenstadt wenig Grün direkt am Fassadenfuss. Es sind auch architektonische Bilder von der Großstadt, wo es tot war und dann das Gebäude aufhört und so.
Man kann genau. Das alles also eigentlich im Grunde wäre es schön, wenn die Leute Zukunftsbilder auch hätten von tollen Wohnstrassen oder auch nur einfach schönen Quartierstrassen, wo in der Mitte eben Allee, oder wo Alleen sind, oder wo kleine Alleen sind, wo, wie sie sagen, Fassaden begrünt sind, vielleicht oben drauf auch noch etwas und Baumscheiben. Und eigentlich die Bilder muss man wie so ein bisschen in den Köpfen der Bürger und Bürgerinnen sehen und sie dann noch einspannen, dass sie es auch noch gerade machen.
Ja, und oder so pergolamässig so Quartierstrassen noch ausgestalten. Ja, also das Potenzial, ja, das wäre immens. Ja, das hat sicher damit zu tun, wie die nächste Generation von Architekten, Landschaftsarchitekten auch ausgebildet werden. Das hat wirklich etwas mit einem Druck zu tun, mit Bewusstsein werden. So. Ja, das braucht vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit. Also ich hoffe schon, dass dort noch ein bisschen etwas sich tut.
Es braucht Zeit, es braucht Geduld und es braucht ein bisschen Druck.
Ja, ja, ja.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. In meinen Shownotes finden wir wie immer ein paar weiterführende Links zu deren Episode. Wer mehr über mich, den Podcast und meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.